Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel am Montag zu oben, das sind unsere Themen. Keine Existenzängste. Der Basler Einhafen fürchtet sich nicht vor der Konkurrenz aus dem EU-Raum. Verfahren eingestellt. Gegen den Zürcher Clubsitzer Karl Hirschmann gibt es in Basel keinen zweiten Prozess. Glück schmeckt man auf dem Teller, meint der frischbachene Koch vom Jahr aus dem Basler Hotel Drei König, der Peter Knogel. Und auch heute fahren wir wieder Tandem. Unser Gast ist heute oben.
Manuel Herz.
Der Manuel Herz ist Architekt und Städteplaner. Manuel Herz, Architekt oder Städteplaner, was sind Sie zuerst?
Ja, eigentlich beides, aber ich bin praktizierender Architekt und lehre Städtebau und Städteforschung, vielleicht in der Reihenfolge.
Sie sind in Basel und in Köln, Sie haben dort ein Büro. Wo sind Sie mehr daheim?
In Basel.
In Basel, das hören wir gern und mehr von Manuel Herz hören wir im weiteren Verlauf der Sendung. Das Wetter, das schöne Herbstwetter, legt morgen eine Pause ein. Es gibt Wolken und Regen. Am Mikrofon Peter Pollack. Drei Häfen von beiden Basel wollen mehr Geld vom Bund. Der Ständerat Claude Janjak hat in Bern einen entsprechenden Vorstoss gemacht. Der kommt nächstens in den Nationalrat. Drei Häfen verlangen, dass sie punkto Bundesgelder der Bahn gleichgestellt werden, also dass sie beim Ausbau von der Hafenanlagen auf Hilfe vom Bund können zählen. Dann könnten die Häfen nämlich auch mit den Gebühren haben. Thomas Campo.
Rund um drei Häfen von den beiden Basel ist viel in Bewegung. Einzelne Hafenanlagen wie St. Johann werden aufgehoben. Man redet über eine Verlegung vom Hafenbecken 1 zu Kleinhünigen zugunsten von attraktivem Wohnraum. In den Baselbieter Häfen, Birsfelden und Auhafen setzt man auf einen moderaten Ausbau. Das alles passiert vor dem Hintergrund, als der Gütertransport auf dem Rhein stagniert oder sogar leicht zurückgeht, beispielsweise beim Öl, beim Getreide oder beim Stückgut. Einzig der Containerverkehr legt weiter zu. Die Schweizer Rheinhäfen haben aber das Problem, dass sie höhere Gebühren verlangen als die Nachbarhäfen von Weil und Mühlhaus. Das würde ändern, wenn sich der Bund am Ausbau der Hafeninfrastruktur beteiligt. Heute müssen die Rheinhäfen die Kosten zum Teil selber tragen. Und das schlägt sich dann natürlich in den Kosten nieder.
Transportpreis und am Schluss auch der Konsumentenpreis wird günstiger, die Wettbewerbsfähigkeit von der Transportkette Schiffbahn noch stärker.
Sagt der Hans-Peter Hadorn, der Direktor von der Schweizerischen Rheinhäfen. Die Schweiz hat gegenüber den Nachbarländern einen weiteren Nachteil. Es geht viel länger, bis ein Ausbauprojekt alle bürokratischen Hürden genommen hat. Da ist der Rheinhafen von Mühlhaus, wo auch Hünigen dazugehört, deutlich im Vorteil. Er ist auch kräftig auf Expansionskurs. Es könnte sein, dass das Schiff längerfristig gar nicht mehr bis auf Basel kommen, sondern im billigeren Mühlhauser Rheinhafen ihre Fracht löschen. Für den Rheinhafendirektor Hans-Peter Hadorn ist die Gefahr nicht so gross. Der französische Rheinhafen sei schlecht erschlossen, vor allem fehle ein Bahnanschluss, wie ihn die Schweiz hat. Und der Weitertransport mit Lastwagen sei zolltechnisch viel komplizierter als der Transport auf der Schiene. Zudem sei im Elsass der Wille zu einer Zusammenarbeit mit Basel und Weil deutlich spürbar.
Für Sie ist ja mehr auch noch ein bisschen innerfranzösisch oder innerelsässisch die Option Zusammenarbeit mit dem Hafen von Straßburg, also mit dem Barin. Aber die suchen Sie eigentlich nicht, weil Sie sich als zum Wirtschaftsraum Basel-Nordwestschweiz eigentlich stärker zählen.
Der Hans-Peter Hadorn sieht drei Häfen von beiden Basel gar nicht im Nachteil gegenüber der Konkurrenz. Im Gegenteil. Vor allem in Birsfelden und im Auhafen haben sie ein grosses Hinterland mit viel Platz für Transport- und Logistikfirmen, die sich hier niederlassen wollen. Gute Beispiele dafür gibt es zu Pratteln entlang der Autobahn. Fazit: Die Schweizer Rheinhäfen sind trotz grosser Konkurrenz gut aufgestellt. Sie brauchen aber mehr Unterstützung vom Bund, als sie günstigere Preise können anbieten. Und mehr Unterstützung vom Bund heisst auch mehr Gewicht bei Verhandlungen über die Landesgrenzen hinaus, wenn es darum geht, eine gemeinsame Strategie für drei Häfen am südlichen Oberrhein zu formulieren.
Der Thomas Campo. Manuel Herz, Sie haben Ihr Büro im Basel St. Johann. Wie nehmen Sie drei Häfen wahr?
Eigentlich schon. Gestern war ich laufen. Ich gehe immer bei den Auhäfen und Hafen Birsfelden joggen, laufen. Und natürlich als Städteplaner ist es ein Thema, welches in der Diskussion steht. Soll man die Häfen zusammenlegen, in den Norden beispielsweise, in die Region von nördlich von Basel verlegen?
Und was finden Sie da? Sind Sie in der Diskussion, was stehen Sie da?
eigentlich macht es Sinn, städtebaulich in einem Kanton, welches so wenig Raum, so wenig Land zur Verfügung hat, die attraktivsten Gebiete, die direkt am Rhein liegen, nicht mehr für Industrienutzung zu verwenden, sondern zum Wohnen zu verwenden, neue Stadtviertel zu bauen.
Seit unserer Tandemgast, der Manuel Herz. Und jetzt zu den Meldungen heute mit Marlene Sandrin.
Das Basel Appellationsgericht stellt das Verfahren gegen den Zürcher Clubbesitzer Karl Hirschmann ein. Der Karl Hirschmann ist im letzten Dezember wegen Körperverletzung und Tätlichkeiten zu einer bedingten Geldstrafe von rund 50.000 Franken verurteilt worden. Das Verfahren sei per 31. August 2010 eingestellt worden, schreibt das Gericht. Und zwar, weil die beiden Geschädigten, die nach einer Auseinandersetzung zu Basel Strafanzeige eingereicht haben, ihre Anzeige gegen den Karl Hirschmann nachträglich noch zurückgezogen haben. Warum sie die Anzeige zurückgezogen haben, sei im Gericht nicht bekannt. In Zürich steht der Karl Hirschmann wegen verschiedenen Delikten aber weiter vor Gericht. Zu Rust bei Freiburg im Breisgau ist gestern der Gründer vom Europapark, der Franz Mack, gestorben. Der Unternehmer Franz Mack ist 89 Jahre alt geworden. Vor 35 Jahren hat er den Europapark gegründet, zusammen mit einem von seinen Söhnen. Der Freizeitpark zieht heute auch sehr viele Besucher aus der Schweiz an. Sport, Handball. Im Schweizer Cup sind die 16. Finale ausgelost worden. Dabei trifft der RTV Basel auswärts auf GC Amicizia Zürich. Gespielt wird am 24. Oktober.
Bei der Vergabe von den GOMIO-Punkten für das Jahr 2011 mischt die Region Basel auch dieses Jahr wieder ganz vorne mit. Der Gastronomieführer GOMIO ehrt Koch vom Restaurant im Hotel Trois-Rats, also Drei König, der Peter Knogel, zum Schweizer Koch des Jahres 2011. Er bekommt für seine Arbeit 18 Punkte. Das ist ein Punkt weniger, wie die 6 besten Köche vom Land haben. Der Peter Knogel ist seit 3,5 Jahren beim Hotel Drei König, und zwar im Restaurant Le Cheval Blanc. Hat ihn die Auszeichnung überrascht? Das hat Caroline Türkauf wissen.
Das war schon eine Überraschung für uns eigentlich. Wir haben immer mal gehofft, aber nicht in dieser kurzen Zeit. Das Höchste, was man eigentlich erreichen kann, auch in der Kochszene in der Schweiz. Und das ist natürlich schon eine Riesenauszeichnung.
Denken Sie, der Preis, der wird Ihre Kochkünste jetzt künftig beeinflussen in irgendeiner Art und Weise?
Ich glaube, Kochen ist eine Arbeit, die geht durch den Magen. Und auch wenn man gut drauf ist und wenn man gut motiviert ist, dann kann man auch schön kochen. Das ist ganz wichtig. Glückliche Köche kochen gut.
Die Auszeichnung, die Sie heute gekriegt haben, was heisst das für das Hotel Drei König selber? Werden denn künftig viele Gäste noch eigens anreisen, speziell jetzt wegen Ihrer Küche, weil man weiss, dass Sie Koch des Jahres sind?
Wahrscheinlich schon. Also ich bin schon, dass das natürlich schon die Gästestruktur beeinflusst. Ja. Mehr Gäste und auch wahrscheinlich auch mehr den Gourmet-Gast, der wirklich dann zum Essen kommt und auch vielleicht dann mit uns über Nacht bleibt. Ja.
Sagt der Koch vom Jahr, der Peter Knogel, auf die Frage von der Caroline Türkauf. Manuel Herz, das Hotel Drei König, das Restaurant Le Cheval Blanc, ist das für Sie auch eine Adresse zum Essen?
Seltener, sage ich mal, seltener. Ich gehe ganz gerne in die Bodega, Barfüßerplatz, oder Donati. Da gibt es, glaube ich, den besten Dessert, den ich jemals gegessen habe, Il Flotton. Das ist ganz fantastisch.
Architekten haben so ein bisschen den Flair oder haben ein bisschen den Ruf, dass sie gerne gehen essen. Man hat das Gefühl, in den Beizen, nicht nur in Basel, sind Architekten gern gesehen und gehen auch gern. Ist das ein Klischee, das nicht stimmt?
Nein, das stimmt.
Sie sind ja zu Basel und zu Köln, haben den Mittelpunkt Lebensmittel in Basel, haben Sie gesagt. Aber gleich, was ist so für Sie der gastronomische Unterschied zwischen den beiden Ländern? Wo kann man den ausmachen?
Also die Qualität in Basel ist eigentlich hervorragend. Das Problem ist, dass die Restaurants, wenn man nach irgendwie 9 Uhr oder 9:30 ins Restaurant gehen will, meistens die Küchen schon geschlossen haben. Und das ist ein ganz großes Problem eigentlich. Aber sonst hat man eine gute Auswahl hier.
Jetzt ist es gleich 20 Minuten vor 6 Uhr. Wir sind im Gespräch mit einem Tandemgast. Das ist der Manuel Herz, Architekt und Städteplaner. Manuel Herz, ich habe Sie schon gefragt, wo Sie den Lebensmittelpunkt haben. Das ist Basel. Sie haben aber, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, ist das sehr kosmopolitisch. Sie haben in Aachen und London studiert. Sie sind unter anderem in Rotterdam gewesen. Sie sind in Amerika gewesen. Wie sind Sie eigentlich auf Basel gekommen?
Ich hatte die Möglichkeit, am ETH-Studio Basel eine Position einzunehmen, die sehr interessant war, als Leiter von Lehre und Forschung. zusammen mit Jacques Herzog und Pierre de Meuron zusammen eben lehren. Und das war ganz spannend. Und dann habe ich auch relativ zügig mein Büro hier von Köln nach Basel gelegt.
Sie leitet das ETH Studio Basel. Das ist ein Bestandteil von der Abteilung Architektur von der ETH Zürich. Wie autonom sind Sie da eigentlich? Ist man da einfach eine Filiale von Zürich? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, wir sind autonom. Das ETH Studio Basel ist sowieso in Basel gegründet worden mit dem Interesse, sich aus dieser Maschinerie vom Höngerberg zurückzuziehen oder etwas unabhängig zu machen. Und das funktioniert eigentlich auch. Und generell sind ja sowieso die Institutionen oder die Institute eines Departments unabhängig in der Art und Weise, wie sie Forschung und Lehre machen wollen.
Also nicht im Sinn, dass man da ständig Vorgaben hat von Zürich, wie man darunter gestalten muss, wie das soll abgehen, sondern man ist autonom.
Man ist autonom und wir sehen, dass die Studenten unheimlich gerne auch nach Basel kommen, zu uns kommen und das gibt uns natürlich dann auch einen gewissen positiven Feedback.
Das ETH-Studio, das ist vor rund 10 Jahren unter anderem von Herzog und Dömeron gegründet worden. Ist das so aus Ihrer Sicht, wo später dazu ist das einfach ein Gefäß gewesen, wo die beiden Architekten gebraucht haben, um da im eigenen Gärtchen etwas können zu machen?
Nein, ich glaube, das ist einmal ist es ja eine Gründung von 4 Architekten und das ist sehr wichtig. Jacques Herzog, Pierre de Meuron und Roger Dina und Marcel Meili, die sich zusammengetan haben, um so eine Art Think Tank oder eine Werkstatt zu gründen, wo eben über Stadtentwicklung, Stadtforschung nachgedacht werden kann. Und sowas parallel zur praktizierenden Architektur zu haben, ist sehr wichtig. Das sehe ich auch für mich und mein eigenes Büro.
Der Öffentlichkeit ist das ETH Studio Basel vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr eigentlich so ein bisschen bekannt worden für die Öffentlichkeit, nämlich durch den Comic Metro Basel, wo es um die Stadtentwicklung geht, wo man ein bisschen auf eine spielerische Art erzählt. So aus der Distanz von einem Jahr, sind Sie zufrieden gewesen mit den Reaktionen, die es auf den Comic gegeben hat?
Wir fanden es super. Wir haben unheimlich positiven Feedback bekommen. Die Reaktionen waren sehr positiv. Es kommen immer noch viele Leute auf uns, es kommen Schülergruppen, es kommen Studenten oder Leute aus allen Generationen zu uns und wollen mehr erfahren über den Comic, wollen wissen, wie es weitergeht. Und man sieht, dass der Comic einige Ideen angestoßen hat, beispielsweise dieser See, den wir vorgeschlagen haben im Bereich von der Wiese, wo Leute einfach neugierig sind. Passiert da jetzt was? Was kommt? Wird der realisiert? Und das macht uns froh.
Sie sprechen das eher, da habe ich jetzt auch gerade ansprechen. Das ist eigentlich das, was man von dem Comic hauptsächlich mitgenommen hat. Dabei eigentlich, der Comic stoßt noch viele andere Ideen an, zum Beispiel ein Kunstviertel für Saint-Louis, Verbreiterung von der Mittleren Brücke. Sind Sie ein bisschen enttäuscht, dass es vor allem, Sie haben es jetzt zwar selber angesprochen, dass es vor allem um den See geht?
Nein, weil einmal ging es darum, ein Thema, welches an sich ja relativ als abstrakt wahrgenommen wird, in einer breiten Öffentlichkeit attraktiv zu machen. Und ich glaube, das haben wir ein Stück geschafft. Dass dann Menschen bestimmte Ideen rauspicken und sei es der See, aber manchmal sind es auch andere Sachen, ist ja schön, dass sie sich dadurch dann auch inspirieren lassen.
Eine weitere Utopie vom Comic ist gesehen, der Jura, der Schwarzwald und das Elsass ein bisschen mehr in die Stadt hineinzuziehen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da gedacht gesehen?
Wir sehen, dass Basel eigentlich ideal gelegen ist als Tor für 3 zu 3 unterschiedlichen Landschaftsregionen, wie Sie schon angesprochen haben, der Jura, Schwarzwald und Elsass, die auch 3 unterschiedliche Fauna- und Flora-Zonen haben. Und die wollen wir in die Stadt reinbringen anhand von praktisch so linearen Parks wie grüne Fußabdrücke praktisch, die sich bis ins Stadtzentrum, bis zur mittleren Rheinbrücke ziehen können als kleine Pocketparks und dann auch die spezifische Qualität der jeweiligen Fauna und Flora dann auch in die Stadt reinbringen können, sodass man es einfach erfahren kann.
Eine andere Idee, da kommen wir jetzt ein bisschen auf einen anderen Aspekt vom Comic, ist gesehen, dass es auf dem Kasernenareal könnte Moschee geben. Das war vor einem Jahr gewesen. Zwischendrin liegt die Abstimmung über die Minarett. Haben Sie das Gefühl, das würde jetzt nicht mehr so gut ankommen oder würde überhaupt irgendwie ankommen, jetzt, wenn Sie jetzt heute mit dieser Idee kämen, von einer Moschee auf dem Kasernenareal?
Wir finden es wichtig, dass die Religionsgemeinschaften, die in der Schweiz leben, auch sichtbar sind und sich nicht in einen Hinterhof verstecken müssen. Und deshalb ist die Präsenz, ob es jetzt an der Kaserne oder an einem anderen Ort ist, der aber eine gewisse Sichtbarkeit hat, ist es wichtig, dass sich auch christliche, jüdische und muslimische Glaubengemeinschaften einfach städtebaulich äußern können, darstellen können.
Sie sprechen jetzt auch die jüdische Glaubensgemeinschaft an. Da kommen wir gerade drauf mit der Synagoge in Mainz. Ich wollte jetzt aber zwischendurch einmal ganz kurz die CD anspielen, die Sie mitgebracht haben. Sie haben uns etwas mitgebracht von Bruce Springsteen und da hören wir jetzt ganz kurz rein. Bruce Springsteen, Manuel Herz, was verbindet Sie mit Bruce Springsteen und seiner Musik?
Ja, es ist schon eine gewisse Nostalgie. Es war, ich glaube, ich war irgendwie 13 oder 14, als ich Fan von Bruce Springsteen wurde. Und wie man es dann auch ganz klassisch kennt, hatte ich dann die Poster als Jugendlicher an der Wand und habe es aber nie geschafft, zu einem Konzert von ihm zu gehen, bis ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, Mitte 20 war, Ende 20, hatte also 12, 13 Jahre gewartet, bis ich endlich zu einem Bruce Springsteen-Konzert gehen konnte. Und die Erwartung war natürlich immens hoch. Und als ich dann endlich ins Konzert kam, war es einfach so gigantisch gut und hat die Erwartung übererfüllt. Und seitdem hänge ich doch etwas nostalgisch an ihm.
Das ist, was Sie vermutlich in Köln gewesen, weil Sie haben mir gesagt, Sie sind in Köln aufgewachsen. Ich habe Sie gefragt, eben, wo ist heute Ihr Lebensmittelpunkt? Sie haben gesagt, das ist Basel. Würden Sie sich trotzdem so ein bisschen als kosmopolitisch empfinden oder bezeichnen? Oder ist wirklich Basel jetzt der Ort, wo Sie sich daheim fühlen?
Ja, dieses Gefühl von Heimat ist ein bisschen komplizierter. Ich habe auch keine, weder die deutsche noch die schweizerische Staatsangehörigkeit. Eltern, ich bin Schwede und Israeli. Meine Eltern haben mich dann auch immer aufgezogen, relativ erfolgreich, sage ich mal, mit dem Bewusstsein, nie so richtig ein Heimatgefühl entwickeln zu lassen. Aber mir gefällt es einfach gut in Basel und im Moment besser auch als in Köln.
Wir nähern uns zum nächsten Thema geografisch. Eben zwischen Basel und Köln liegt Mainz und das ist eine wichtige Adresse für Sie. Am 3. September von diesem Jahr ist die Synagoge in Mainz eröffnet worden. Was hat Sie eigentlich an dem Projekt, an dieser Synagoge, an dem Neubau gereizt?
Es war der erste Wettbewerb, den ich gemacht hatte, als ich junger Architekt war. Das ist mittlerweile 10 Jahre her. Dann ich hatte diesen Wettbewerb gewonnen, dann gab es mehrere Jahre lang Verzögerung. Und für mich war es natürlich irgendwie ein Traum, auch der in Erfüllung geht, nach einer relativ langen Zeit dieses Projekt bauen zu können und jetzt eröffnen zu können vor etwa 3 Wochen.
Ja, 3. September, ziemlich genau im Monat. Das ist ja eine ganz große Geschichte. Da ist ja der Bundespräsident Christian Wulff gekommen. Was mir auffällt, wenn man sich das Projekt anschaut, fällt sicher viel auf. Ich habe es leider noch nicht selber gesehen. Zum einen, sie nehmen keinen Bezug auf den Holocaust. Und das ist doch in Deutschland speziell noch halt einmal passiert ist. Sondern sie schauen, so habe ich mir sagen lassen, auf die Rolle von Mainz als ein mittelalterliches Zentrum von der jüdischen Lehre, wo immer sehr viele jüdische Gelehrte auch in Mainz gelebt haben. In einem von diesen 3 Städten, Mainz, Speyer und Worms, sind das die Städte. Gut, das kann man das machen, dass man quasi schon den Holocaust ganz weglässt mit einer Synagoge in Deutschland.
Ich fand es wichtig, auf diese Geschichte von Mainz einzugehen, die Sie angesprochen haben. Mainz war eines der wichtigsten, oder vielleicht sogar die wichtigste Stadt für das Judentum im Mittelalter um die Jahrtausendwende herum und hat das Judentum so stark beeinflusst, dass auch heute noch das zeitgenössische Judentum davon geprägt ist. Mir ist es wichtig, dass die Synagoge nicht zu einer Gedenkstätte wird. Das heißt nicht, dass ich gegen eine Gedenkstätte bin, nur warum soll die an einer Synagoge sein? Vielleicht kann sie mitten in der Stadt sein, aber die Synagoge soll nicht der Mittel oder der Ort sein, wo man an den Nationalsozialismus denkt. Und ich wollte auch nicht, dass die Nazizeit weder metaphorisch noch im direkten Sinne zum Fundament für die zukünftige jüdische Gemeinde wird.
Die jüdische Gemeinde Mainz ist aber relativ klein. Sie ist jetzt zwar wieder grösser durch die russische Zuwanderung, es sind etwa 1000 Mitglieder, aber trotzdem, Mainz ist keine grosse jüdische Adresse. Was hat es nicht mehr gereizt, eine Synagoge in Berlin, in Hamburg oder in München zu bauen?
Nun gut, einmal war es einfach ein Wettbewerb, an dem ich mich beteiligt hatte und den dann gewonnen hatte. Aber Mainz ist eben durch seine Signifikanz, durch seinen Einfluss auf das Judentum eine extrem interessante Stadt für mich auch gewesen und für mich dann auch eine Herausforderung, wie kann ich es schaffen, auf diese Tradition zu verweisen, das aber mit einer sehr zeitgenössischen Architektursprache und mit einer zeitgenössischen Vorstellung von Raum zu machen.
Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Synagoge, also das macht man jetzt einfach, aber Sie haben jetzt das gemacht, eine Synagoge gebaut, ist das so quasi wie ein Kind, das immer bleibt, auch wenn man jetzt nicht, Sie sind jetzt nicht immer zu Mainz, wo man doch irgendwie einfach eine Beziehung hat, also planen Sie auch auf Mainz zu gehen, die Synagoge wieder besuchen, oder wie ist das Verhältnis?
Als Architekt, glaube ich, muss man sich irgendwann auch loslösen können von seinen Bauten. Dürfen sie nicht zu biografisch miteinander, mit einem verknüpft sein. Und man übergibt es dem Bauherrn und der muss sich dann damit zurechtfinden, muss es sich aneignen. Und ich will zumindest nicht dem Bauherrn einreden, wie er das möblieren oder wie er es zu nutzen hat. Ich will mich dann auch irgendwann davon trennen. Das ist ja gesund, sonst könnte man ja nur eine ganz begrenzte und kleine Anzahl von Häusern bauen, weil man ja ständig seinen eigenen Bauten hinterherlaufen müsste.
Sie sind in Köln aufgewachsen. Wie ist das so aus Ihrer Beobachtung? Sie sind anfangs 40. Das Judentum in Deutschland hat sich ja entwickelt nach 1989 durch die russische Zuwanderung. Wie würden Sie das heute so generell ganz kurz einschätzen?
Zum einen war es eines der größten Chancen, wieder ein in Anführungsstrichen normales jüdisches Leben in Deutschland entwickeln zu lassen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es zumindest kurzfristig Konflikte generiert hat in den jüdischen Gemeinden. Die sozusagen zugewanderten Juden, die sich zurechtfinden mussten, und dann kam es auch manchmal zu einem Clash oder zu Konflikten einfach. Aber auf längere Sicht ist es wirklich eine sehr gute Art, wieder ein alltägliches jüdisches Leben in Deutschland entwickeln zu lassen, was ich sehr wichtig finde.
Unsere Tandemgast ist der Manuel Herz, Architekt und Städteplaner. Ich will noch gerne ein Thema mit Ihnen ansprechen. Sie forschen im Bereich Architektur des humanitären Handelns und Sie befassen sich mit Planungsstrategien von Flüchtlingslagern. Das ist doch eine hochpolitische Geschichte, oder?
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass Architektur politisch sein kann oder manchmal sogar eigentlich immer politisch ist. Bei dem Projekt geht es eben um Planungsstrategien von Flüchtlingslagern. Wie werden Flüchtlingslager geplant? Und es geht auch um die Rolle, die der Architekt einnimmt und wie er oder die Architektin in einen Konflikt auch reingeraten kann mit der Planung, die entsteht. Es sind ja Gebiete, die sehr stark umstritten sind oder die brisant sind. Welche Rolle hat da der Architekt? Teilweise ist es sehr zweideutig, dass er sich sozusagen auch instrumentalisieren lässt durch diese Konflikte.
Muss man doch nicht Partei nehmen? Das schreit doch eigentlich auch von der Architekt nach einer Parteinahme.
Er muss vielleicht ein Lebensumfeld schaffen für die Flüchtlinge, für eine temporäre Zeit, für eine beschränkte Zeit, wo sich die Flüchtlinge ein eigenständiges Leben möglichst erarbeiten können, ohne dass er diesen Flüchtlingszustand permanentisiert, also beständig macht, sodass die Flüchtlinge, falls der Konflikt dann auch wieder beruhigt wird, in ihre Heimat zurückkehren können.
Manuel Herz, Sie haben ja auch noch gesagt, Sie gehen mit Studenten nächstens auf Kairo, um dort auch das studieren. Muss man eigentlich heute als Architekt, wir haben ja die Moschee schon angesprochen, wir haben die Synagogen angesprochen, muss man auch ein bisschen Religionsspezialist sein eigentlich?
Nein, wir gehen nach Kairo, um die Stadt zu erfahren, um die Stadt zu untersuchen. Das machen wir regelmäßig im Rahmen unseres Lehrprogramms am ETH Studio Basel. Im Moment beschäftigen wir uns mit Städten im Mittleren und Nahen Osten. Letztes Semester waren wir in Beirut und Damaskus, weil wir einfach glauben, dass sich in diesen Städten zurzeit unheimlich interessante Prozesse vollziehen, sei es Entwicklungen, die man im Allgemeinen als eine informelle Stadt beschreibt, oder sei es einfach die Fragen, wie man mit dieser fantastischen Historie, der fantastischen Stadtgeschichte umgeht, die man in diesen Städten findet, die allerschönsten Moscheen oder die wunderbarsten Märkte und Souks in diesen arabischen Städten.
Wir haben unser Gespräch angefangen, gefragt haben, wo ist Ihr Lebensmittelpunkt? Sie haben gesagt, Basel. Wir haben auch jetzt geredet, was Sie gebaut haben, nämlich die Synagogen in Mainz, wo ja sehr viel zu reden und schreiben gibt. Ist eigentlich auch geplant, dass Sie in Basel, neben der Theorie, die Sie hier machen, auch Lehre, dass Sie auch bauen? Haben Sie Projekte für Basel?
Oh, ich hätte sehr gerne eins. Ich hatte mal ein Wohnhaus in Rien, was leider nicht ausgeführt wurde, aber ich würde wahnsinnig gerne in Basel bauen.
Und was würde Sie denn reizen?
Ein Wohnhaus wäre super.
Und ist da irgendetwas im Tue? Oder,
Bislang noch nicht, nein. Aber gerne, wenn was kommt, wäre ich sehr froh.
Muss man da eigentlich wie aktiv akquirieren oder warten wir da einfach, bis einem der Ruf ereilt?
Ja, ich glaube, mit Warten ist nicht getan. Man muss schon aktiv entweder auf Leute zugehen oder natürlich auch vielleicht durch das Machen von Vorschlägen einfach ein gewisses Interesse auslösen.
Das sagt der Manuel Herz, er ist heute unser Tandemgast gewesen, Architekt und Städteplaner. Und jetzt ist es gleich 6:03 zur Zusammenfassung von der Sendung mit dem Hans Marlene Sondre.
Drei Häfen von den beiden Basel wollen mehr Geld vom Bund, um die Hafeninfrastruktur auszubauen. Drei Häfen bei der Basel sollen konkurrenzfähig bleiben gegenüber den Häfen Aene an der Grenze, dem Hafen Weil in Deutschland und Unang in Frankreich. Die Konkurrenz fürchtet der Hafendirektor Hans-Peter Hadorn aber nicht besonders. Basel hege dort zahlreiche Vorteile. Das Verfahren gegen den Zürcher Clubsitzer und Partykönig Karl Hirschmann vor dem Basler Appellationsgericht ist eingestellt. Das schreibt das Gericht in einer Mitteilung. Nachdem der Karl Hirschmann erstinstanzlich wegen Körperverletzung und Tätlichkeiten zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden ist, haben seine beiden Kontrahenten ihre Strafanzeige jetzt zurückgezogen. Der Schweizer Koch vom Jahr für 2011 heisst Peter Knogel. Er ist der Chefkoch im Restaurant Cheval Blanc im Hotel Drei Könige zu Basel. Der Gastroführer Gourmillo verleiht jeweils die hohe gastronomische Ehre und zeichnet auch jeweils Restaurant aus.
Morgen muss man ein bisschen mit Regen rechnen. Dort die Prognose mit dem Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht regnet es zeitweise. Temperaturen gehen auf etwa 13 Grad zurück. Und morgen am Dienstag Vormittag hat es noch viel Wolken rum, stellenweise regnet es und es gibt nur wenige Aufhellungen. Am Nachmittag ist es dann wieder meistens trocken, die Wolken lockern vom Sundgau her auf und es gibt zum Teil längere sonnige Abschnitte. Temperaturen liegen am Nachmittag zu Rüneberg bis 17 Grad, zu Basel geht es aufwärts auf 19 Grad. Am Mittwoch ist es dann abgesehen von ein paar Schleierwolken wieder ziemlich sonnig. Dazu wird es am Nachmittag etwa 20 Grad warm.
So wie die Sendungen vom Regionaljournal Basel am Montag, 4. Oktober. Am Mikrofon sind der Peter Pollack und Marlene Sandra gewesen. Unser Tandemgast ist der Manuel Herz, Architekt und Städteplaner gewesen. Auch morgen zu Abend fahren wir wieder Tandem. Gast ist dann die Anwältin und Präsidentin von Exit Schweiz, Saskia Frey. Das nächste Regionaljournal hören Sie aber wieder morgen Morgen. Das erste Mal gerade kurz nach der 6:30. Bis dann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.